Geschichte der Chartisten von 1832 bis 1848. Siebter Abschnitt. Der Geist des neuen Armengesetzes, das aus der Mildtätigkeit eine Strafe machte, hatte wirklich genug Ähnlichkeit mit den Ideen eines Malthus, und es bedurfte wohl kaum der feurigen Beredsamkeit eines Stevens, um dies dem Volke klarzumachen. Die Erbitterung der Masse wurde aber noch gesteigert, als plötzlich unter dem Titel »On the Possibility of Limiting Populousness, an Essay on Populousness, to which is added the Theory of Painless Extinction« ein kleines Werk erschien, in welchem der Verfasser Marcus, ein übrigens unbekannter Mann, auf die malthusianischen Ideen gestützt geradezu den Kindermord predigte. Die vierte Auflage erschien bei W. Dugdale, Holywell Street, Strand, London, 1840, wurde uns mit dem Bemerken übersandt, dass der Verfasser in seinem Buche die Theorie Malthus dadurch habe lächerlich machen wollen, dass er die Sache auf die Spitze stellte. Wir wollen dies gern so annehmen oder die ganze Geschichte auch nur als einen schlechten buchhändlerischen Spaß betrachten. Befremden muss indes jedenfalls der mysteriöse Ton des ganzen Buches und namentlich der Umstand, dass es zuerst bei einem Verleger erschien, der sich vorzugsweise mit der Verbreitung moralischer und religiöser Schriften beschäftigte. Wie dem auch sei, das Volk nahm in seiner fieberhaften Aufregung jene Theorie der schmerzlosen Vertilgung als ernst entgegen. Geben wir in wenigen Worten den Inhalt des Buches an. In dem ersten Kapitel wird erwähnt, dass Malthus zuerst die Theorie der Übervölkerung aufgebracht habe und dass von Gottes und Rechts wegen Laster und Elend in der Welt existieren müssen, um der schnellen Vermehrung menschlicher Wesen zu steuern. Im zweiten Kapitel setzt der Autor auseinander, dass in alten Zeiten Sklaverei und Kindermord dem Übel der Bevölkerung so sehr vorbeugten, dass man diese damals nicht schwer fühlte und ihr deshalb keine Aufmerksamkeit schenkte. Im dritten Kapitel legt der Verfasser die Basis seiner Theorie nieder, welche darin besteht, dass alle Kinder, welche über drei in einer Familie geboren werden, zur Verminderung der Population ermordet werden sollen. Sogar alle dritten Kinder soll man sammeln und über jedes Mal drei aus vieren das Los werfen, damit man sie zerstöre. Im vierten Kapitel wird der Vorschlag gemacht, dass man unter gesetzlicher Sanktion eine Assoziation bilde, welche den Plan in Ausführung bringe. Im fünften, dass die ärmeren Klassen, überhaupt alle die, welche nicht eine gewisse Summe des Eigentums besitzen, ihre Kinder ausliefern sollen, damit man sie erdrossle. In Irland soll jede arme Familie nur ein Kind auferziehen dürfen, damit man die Population dort vermindere. Der Verfasser schlägt ebenfalls vor, dass Eltern durch ein geringes Gehalt veranlasst werden sollen, sich bei der Vertilgung ihrer Kinder zu beruhigen. Namentlich sollen diejenigen unterstützt werden, welche versprechen, ganz kinderlos bleiben zu wollen. Am Schluss des Buches heißt es, dass Eltern nicht das Recht hätten, mehr Kinder aufzuerziehen, als die Gesellschaft verlange. Ferner, dass kein Kind ein Recht auf sein Leben habe und nur die Gesellschaft zu entscheiden brauche, ob es sein Leben fortsetzen dürfe oder nicht. Des Kindes Anspruch auf Existenz wird ein imaginäres Recht genannt. Man ladet dazu ein, die Mütter durch hübsche und lustige Bilder über den Mord ihrer Kinder zu beruhigen. Sie sollen mit dem Gedanken befreundet werden, dass es zum Wohle der Welt sei, dass sie ihre neugeborenen Kleinen opferten. Vor allem sollen aber die toten Kinder in hübschen Reihen begraben werden, die man mit Blumen und schönem Gesträuch auszuschmücken hat, und diese Gräbereien sollen dann das »Paradies der Kinder« heißen. Und der Ort soll ein Erholungsort und eine Promenade der armen, arbeitenden Klasse sein. Der Autor setzt hierauf seine Mordmethode auseinander, welche er die Theorie der schmerzlosen Vertilgung nennt, das heißt, die Kunst zu morden, ohne Schmerz zu verursachen. Diese Kunst besteht darin, die Luft, welche die Kinder während ihres ersten Schlafes einatmen, nach und nach mit einer hinreichenden Quantität tödlichen Gases zu vermischen und dadurch den Schlummer in einen Todesschlaf zu verwandeln. Es bedarf weiter keiner Bemerkung über diese Ausgeburt einer verpesteten Fantasie. Der Pfarrer Stevens brachte aber das Marcus'sche Buch in dieselbe Linie mit dem Poor Law Amendment Act und erklärte sie für Zwillingskinder der Malthusianischen Muse. In dem Munde des fanatischen Methodisten wurden solche Sachen natürlich zu Mitteln, welche die Masse des Volkes mehr als je in Bewegung setzte. Für Weib und für Kind, mit Messern zum Kampfe geschwind. So sang er auf der Kanzel seiner Kapelle. Da kannte die Neugier und der Enthusiasmus keine Grenzen mehr. Aus Liverpool, Manchester, Bury, Middleton, Oldham, Leeds und so weiter wanderten die Arbeiter in Scharen zu dem ehrenwerten Feuerbrand hinüber, und wenn dann am Sonntage die Kapelle zu eng war, um alle fassen zu können, da ajournierte man den Gottesdienst auf den offenen Marktplatz. Stevens stellte sich auf ein Fass oder auf eine Karre, und seine Zuhörer standen bis in die entferntesten Straßen hinein. Die Zusammenkünfte nahmen bald einen so drohenden Charakter an, dass es vom Gouvernement für das Beste gehalten wurde, einen Trupp Artillerie nach Stalybridge zu schicken, so dass nicht selten im Bereich der Kanonen die Tribüne des feurigen Geistlichen errichtet wurde. Ein Bändchen Stevens'scher Predigten, das ich als einen Schatz hochkomischer Kanzelberedsamkeit aufbewahre, gibt den schönsten Beweis, wie selbst die wahnsinnigsten Tiraden auf das Volk einwirken können, wenn nur die rechten Stichwörter der verschiedenen Parteien darin vorkommen. Stevens warf damit nach Herzenslust um sich, und deshalb machte er Effekt. Ein lustiger Feuerwerker ließ er Funken und Flammen um seine Kanzel sprühen, und wenn er die Leute auch über nichts belehrte, so setzte er sie doch in Bewegung, und das war damals durchaus nötig. Man hatte sich zu viel von den Folgen der Reform Bill versprochen. Es war im Interesse der Volkspartei, dass Männer wie Stevens die Masse des Volkes selbst durch Übertreibungen davon zurückbrachten. Stevens hatte das Verdienst, dies zu unternehmen und teilweise durchzuführen. Er machte das meiste aus der Anti-Poor Law Amendment Act Agitation. He made the most of it, wie die Engländer sagen. Ein feuriger, wilder Prophet bahnte er den Weg für den Irländer Fergus O'Connor. Nach einer kurzen Tätigkeit brachte man indes den eifrigen Methodisten in den Court of Queen's Bench und beschuldigte ihn der Absicht, den öffentlichen Frieden auf eine sehr gefährliche Weise haben stören zu wollen. Er habe eine große Menge der Untertanen der Königin zum Tumult, zur Insurrektion und zum Ungehorsam vor dem Gesetz aufgereizt und sie zu überreden gesucht, die Person und das Eigentum verschiedener friedlicher Untertanen ihrer Majestät zu beschädigen. Am 17. August 1839 machte man ihm dann in Chester den Prozess. Die Sitzung begann um 9 Uhr morgens und dauerte ohne Unterbrechung, ausgenommen ungefähr 10 Minuten, bis 8 Uhr abends. Stevens verteidigte sich in einer Rede, welche 5 Stunden weniger 5 Minuten dauerte, weswegen er von den Richtern im höchsten Grade bekomplimentiert wurde. Der Generaladvokat war aber ohnmaßen wütend. Die Jury, nachdem sie fast eine halbe Minute deliberiert hatte, gab das Verdikt: schuldig. Und der Richter eröffnete dem ehrenwerten Agitator, dass er sich auf 18 Monate nach dem Korrektionshause von Nastford zu verfügen habe. So bestrafte man den würdigen Mann, der die Kühnheit hatte, dem Volke zu sagen, dass das neue Armengesetz und das Kindermordbuch des Marcus aus derselben Quelle stammten. Die Gefangenschaft des Methodisten wurde dadurch versüßt, dass die englischen Arbeiter eine Subskription für Stevens eröffneten, wodurch über 3000 Pfund Sterling in seine Taschen geflossen sein sollen. Mit diesem Sümmchen hat der gute Mann sich aus dem Leben und Treiben der Politik wieder nach Stalybridge zurückgezogen, wo er noch heutigen Tages sehr vergnügt seines Daseins pflegt.